Moin und herzlich willkommen zu Millanton Meets, der Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga 2021-22. Ich bin Yannick und spreche in insgesamt 7 Teilen mit 17 GesprächspartnerInnen über ihre Vereine sowie dem Team des Millanton VDS NDS über unseren FC St. Pauli. Im 5. Teil geht es um die Vereine 1. FC Nürnberg, Dynamo Dresden und den 1. FC Heidenheim. Viel Spaß!
Händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Wir beginnen Teil 5 der Saisonvorschau Millanton Meets mit dem 1. FC Nürnberg. Im letzten Jahr auf Platz 11 gelandet, kann man wahrscheinlich beim Club alles andere als zufrieden sein. Darüber wird zu reden sein mit Fadi, den ihr bei Twitter @gopunkhurst findet. Ihr könnt ihn auch hören beim Podcast KDEP von nordbayern.de. Moin Fadi.
Hallo aus Nürnberg.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Du bist nicht mehr in Natz.
Ich bin nicht mehr in Natz. Gestern Abend, wir nehmen ja am Sonntag, dem 11.07. auf. Gestern Abend sind wir zurückgekommen, pünktlich zum Fabian-Schleusener-Tag, der heute hier in Nürnberg gefeiert wird. Ein fast offizieller Feiertag seit 2020, weil heute vor einem Jahr Fabian Schleusener im Relegationsrückspiel in Ingolstadt in der 96. Minute mit seinem Tor den Club vor einer großen sportlichen Katastrophe bewahrt hat. Und dieser Tag wird seitdem in Nürnberg sehr ernst gefeiert. Mit viel Bier.
Der Fabian Schleusener Tag, okay. Ich hab mich schon gewundert, auf welches Event du anspielst. Hat das bei Twitter gelesen, frohen 11. Juli oder
genau.
So. Genau, und ich muss dir aber auch noch gratulieren, neben dem 11. Juli zur 100. Ausgabe von KDEP.
Vielen Dank. Das hat uns alle selbst überrascht, dass wir so lange durchhalten. Aber ja, morgen kommt schon die 101. Folge.
Na guck, dann ist die schon online, wenn die ZuhörerInnen das hier hören.
Genau.
Ich weiß nicht, müssen wir zu dir noch was sagen oder habe ich schon das Wichtigste erwähnt, was den Club angeht? Du schreibst auch noch ein bisschen, ne?
Ich schreibe auch noch ein bisschen für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung, aber ansonsten bin ich ein so eindimensionaler Mensch, dass du wirklich alles, was mich auszeichnet, schon erwähnt hast.
Okay, das kommentiere ich jetzt mal nicht.
Ja, danke.
Okay, dann lass uns mal kurz, bevor wir auf die kommende Saison schauen, ein bisschen zurückschauen. Wie gesagt, habe ich schon gesagt, in der Einleitung Platz 11 ist es geworden, am Ende 44 Punkte, nur 4 Punkte über dieser magischen Grenze von 40 Punkten, die natürlich dieses Jahr oder letzte Saison nicht notwendig waren. Aber würdest du mir zustimmen, dass das an sich zu wenig ist für den Club?
Ja, an sich zu wenig. An sich ist es allerdings auch relativ normal geworden für den 1. FC Nürnberg. Und wenn man betrachtet, wo der Club herkam, also diese 96. Minute von Ingolstadt, dieser eigentlich schon feststehende Abstieg in die dritte Liga, danach Sportvorstand weg, Trainer weg und die Mannschaft gebeutelt von diesen dann schon 2 Jahren Negativerfahrungen mit Abstieg aus der ersten Liga, fast Abstieg aus der zweiten Liga, war es dann doch eigentlich ganz okay, wie es letzte Saison lief. Also da gab es auch mal eine Zeit lang so zum Jahresstart eine Phase, wo man sich Sorgen machen musste, aber irgendwann haben sie dann begonnen, ein bisschen Fußball zu spielen und deshalb ging es dann zum Ende hin doch relativ souverän in Richtung Klassenverbleib. Und deshalb war da jetzt keiner so ganz unzufrieden in Nürnberg, glaube ich, mit dieser Spielzeit, weil alle wussten, wie es vorher war.
Habt euch aber noch von uns überholen lassen, kurz vor Schluss.
Ja, das war ja praktisch, ihr hättet ja eigentlich die komplette Liga noch überholen können, wenn die Saison noch ein bisschen länger gegangen wäre. Also, aber ich glaube, so dieser Wechsel auch in der Selbstwahrnehmung, den der FC St. Pauli ein bisschen vorher durchgemacht hat und plötzlich Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten bekommen hat, der hat beim Club auch stattgefunden, aber halt mit einiger Verzögerung.
Ja, weshalb man jetzt Tabellennachbar geworden ist am Ende.
Genau.
Gut, ich würde so ein bisschen dann jetzt mal aufs Sportliche rüberkommen, also zumindest zu dem, was jetzt im Sommer passiert ist. Und da würde ich in Bezug nehmend auf euren eigenen Podcast oder deinen eigenen Podcast, ihr habt ein Spiel, das nennt sich Gerch.
Ja.
Der Gerch wird gesucht. Das ist quasi ein Spielerraten.
Ja, eingeführt von meinem Kollegen Florian Zenger und es erfreut sich großer Beliebtheit, obwohl ich nie einen errate, aber das nur so zur nebenbei.
Ja, da bin ich jetzt gespannt, ob du den errätst, den ich für
Bestimmt
dich habe.
Nicht.
Er ist aber quasi meine Einleitung in die Zugänge im Sommer. Okay, ich kann ja einfach mal vortragen und du guckst mal, ob du eine Idee hast, ja, wen ich meinen könnte. Es ist ein aktueller Spieler, so viel kann ich sagen.
Gut.
Der Gerch kam im Januar 2015 aus Cardiff zum FC Freiburg. Von dort wurde er im Januar 17, genau zwei Jahre später, an den FC St. Pauli ausgeliehen, um dann im Juli 18 fest dorthin zu wechseln. Im Januar 20, wir erkennen ein Muster, ging es dann zum KRC Genk nach Belgien. Wiederum ein Jahr später, im Januar 21, kam er auf Leihbasis zurück in die zweite Liga, diesmal zum Club, der ihn nun im Sommer 21 fest verpflichtet hat. Wen meine ich?
Mats natürlich, den großartigen Mats.
Sehr gut, ich war nämlich persönlich beleidigt und meine Freundin noch viel mehr, dass ihr ihn in eurer Saisonvorschau, wo ihr auf die Neuzugänge geschaut habt, nicht erwähnt habt.
Ja, weil er natürlich schon jetzt eine Zeit lang da ist und diese Festverpflichtung tatsächlich zwar keine Selbstverständlichkeit war, aber da fällt er dann manchmal ein bisschen runter, das stimmt. Also ihr dürft noch beleidigt bleiben. Wir freuen uns, dass Mats beim 1. FC Nürnberg spielt.
Ja, dann lass uns doch gleich mit ihm einsteigen. Du sagst schon, du bist zufrieden, dass er geblieben ist?
Ja.
Weil?
Weil er tatsächlich zumindest in der Zeit, in der er in Nürnberg ist, schon gezeigt hat, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann. Ich glaube, das war auch, als er nach Nürnberg kam, hat man das auch aus St. Pauli so ein bisschen hören können, dass er wichtig ist fürs Pressing, Gegenpressing, wie auch immer man diese Dinge alle immer nennen will. Und das zeigt sich. Also der Club spielt ja seit dem Rückrunden-Derby gegen die Spielvereinigung Fürth im sogenannten Drachenviereck, also in einer Raute im Mittelfeld. Und da ist er meistens so auf der 10. Und seitdem diese Systemumstellung da ist, ist der Club besser. Und ich glaube, er ist da einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was so das Anlaufen des Gegners betrifft. Und ja, ich glaube, wenn jetzt noch ein bisschen mehr Torgefahr dazukommt, dann ist das wirklich ein überragender Spieler in der zweiten Liga. Aber das wusstet ihr ja schon lange vor uns.
Ja, wir sind auch immer noch sehr traurig, dass er nicht mehr bei uns spielt. Und dieses Tore selber machen ist wirklich auch selten gewesen, auch bei uns. Aber er hat viele, viele Tore aufgelegt damals, wenn er so schnell über links gewirbelt kam und dann...
Ja, also wie gesagt, bei uns spielt er ein bisschen zentraler oft, aber ja, sehr wichtig, sehr wichtige Verpflichtung.
Kann ich nachvollziehen. Ansonsten hat Flo Zenger bei euch im Podcast gesagt, eigentlich müsste bei euch keiner mehr kommen. Es ist aber doch ein bisschen was passiert. Ich habe mir Christopher Schindler aufgeschrieben, Zugang aus Huddersfield und Florian Hübner ist vom 1. FC Union gekommen. Gegangen sind Hanno Behrens. Erstaunlicherweise nach Rostock. Weiß nicht, was das für Gründe hat, aber Georg Markreiter ist nach Zürich gegangen und ihr habt für Juri Medeiros, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus,
ja,
immerhin 1,5 Millionen Euro kassiert. Der ist zum SC Braga gegangen.
Ja, da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob da wirklich schon Geld geflossen ist. Das ist so eine sehr kuriose Personalie.
Auch das ist alles Transfermarkt.de wissen, ne?
Okay, dann vielleicht stimmt's, aber da gab es immer wieder ganz unterschiedliche Nachrichten, auch weil er sich ja schwerer verletzt hat und sowas. Aber der wurde ihn, wird hier in Nürnberg nicht mehr so wirklich wahrgenommen als Bestandteil dieser Mannschaft. Am meisten emotional schmerzt natürlich der Abschied von Hanno Behrens, der diesem Verein sehr lange ein sehr sympathischer Kapitän war und wie man es immer so schön sagt, auf und neben dem Platz wichtig, und die sportliche Rolle hat er in den letzten zwei Spielzeiten nicht mehr so ausfüllen können, aber er ist immer so, sein Name eng verbunden mit dem Aufstieg vor 3 Jahren war das, glaube ich, ja. Ja, und das war tatsächlich ein bisschen traurig, dass er beim Club keine Zukunft mehr hat, auch wenn man es sportlich einigermaßen verstehen kann, und der Wechsel zu Hansa Rostock liegt einfach, glaube ich, daran, dass er ein Mensch aus dem Norden ist und gerne wieder zurück in den Norden wollte und deshalb dahin.
Ja, das kann man halt als St. Pauli-Fan noch
Ja,
weniger nachvollziehen als vielleicht so manch
kann
anderer.
ich durchaus verstehen. Wir hätten es schwer verstehen können hier in Nürnberg, wenn er nach Fürth gewechselt wäre. Aber Rostock ist okay für uns. Das ist Vereinslegenden des 1. FC Nürnberg wechseln da gerne mal hin. Marek Mintal hat es ja einst auch schon gemacht.
Also wandelt er auf den Spuren von ehemaligen Spielern auch schon.
Ja, so in etwa, genau. Und ja, die Neuzugänge muss man gucken. Also die beiden Innenverteidiger sollen grundsätzlich Stammspieler werden, also Hübner und Schindler. Hübner hat jetzt zuletzt nicht besonders viel gespielt bei Union. Der war ja da, glaube ich, bis zum Aufstieg in die erste Liga war der Stammspieler und dann haben sie ihn dort nicht mehr so sehr gebraucht. Schindler, eine Legende in Huddersfield, nachdem er dieses Playoff-Finale mit seinem Elfmeter entschieden hat, war jetzt sehr lange am Knie verletzt, zwei verschiedene Verletzungen. Muss man mal gucken, den versuchen sie gerade wieder in Form zu bringen. Ist aber eher unwahrscheinlich, dass das bis zum Saisonstart gegen Aue klappt. Und der Rest der Neuzugänge, das sind so Ergänzungsspieler, würde ich mal sagen.
Ja, gut, wenn die auch Verletzungshistorie mitbringen, die Zugänge, dann ist es ja auch logisch, dass sie günstig oder sogar kostenlos zu euch gekommen sind. Ansonsten hätte man da wahrscheinlich ein bisschen trotz Corona auch noch trotzdem ein bisschen in die Tasche greifen müssen.
Ja, genau. War sicherlich günstig und wenn's gut geht, clever eingekauft vom Club. Überraschend ist ein bisschen, dass der erste FC Nürnberg so gefühlt die Mannschaft ist, die wirklich besonders weit schon ist, was so die Kaderplanung betrifft, nachdem ja der Transfermarkt noch nicht so richtig in Schwung kommt. Und hier jetzt sagen alle, man könnte jetzt so starten. Es gibt immer noch Gerüchte, ob der ein oder andere vielleicht noch verkauft wird, weil der Club natürlich auch Geld braucht. Aber auch da sind im Moment für so die interessanten Spieler, von denen der Verein dachte, man kann sie für etwas Geld verscherbeln, wie Robin Hack oder Fabian Nürnberger, gibt es anscheinend keine Interessenten momentan.
Ja gut, wie gesagt, es kann ja noch einiges passieren. Du hast
Ja.
schon eben angekündigt, dass wir knapp 2 Wochen vor dem Saisonstart aufnehmen. Ja, wir werden weiter beobachten, was da so passiert. Aber ich kann ja schlecht erst 1 Woche vorher mit dir aufnehmen und dann ja, muss ja auch alles noch geschnitten und den HörerInnen zur Verfügung gestellt werden.
Genau.
Dann gehen wir mal vom Platz auf die Trainerbank. Robert Klaus ist einer von 3 Trainern, die jetzt eine Saison auf dem Buckel haben. Hast du eine Ahnung, wer die anderen beiden Trainer sind?
Fiese Frage. Kein Plan, natürlich. FC St. Pauli, ja, genau. Schulle, wie ihr ihn, glaube ich, nennt. Nennt ihr ihn so,
Mhm.
oder? Ja.
Ja.
Und dann, irgendein Aufsteiger noch? Wahrscheinlich auch.
Nein.
Nee.
Der KSC mit Eichner.
Ah, okay. Schau einer an. Ja.
Ansonsten sind noch 4 Trainer, glaube ich, länger dabei
Ja.
als diese 3. Und aber tatsächlich die Hälfte der Liga hat zum Sommer den Trainer oder den ganzen Trainerstab getauscht.
Ja. Überraschend eigentlich, dass der 1. FC Nürnberg da nicht dabei ist, aber gut. Kann auch mal Ausnahmen machen.
Ja, also Trainer ist nicht neu, dafür ist relativ neu, erst im April 2021 gekommen, Olaf Rebbe.
Ja.
Der wieder Bezug nimmt auf unseren Mats. Ich nenne ihn immer noch unseren Mats, weil er im Herzen immer unser Mats bleibt.
Ja.
Der da maßgeblich für verantwortlich gemacht wird, dass eben dieser feste Wechsel von Genk dann doch geklappt hat.
Ja. Also vor einem Jahr kam ja Dieter Hecking als Sportvorstand und damals war schon in Diskussion, er hatte ja keine Erfahrung als Sportvorstand, weil er die ganze Zeit Trainer war in seiner Karriere zuvor. Und da gab es damals schon die Diskussion, ob unter ihm nochmal so eine Ebene Sportdirektor oder was auch immer eingerichtet wird beim Club. Das hat Hecking dann am Anfang behauptet, braucht er nicht. Und dann irgendwann hat er anscheinend festgestellt, dass er es doch braucht, weil er sich in diesen ganzen Transferverhandlungen doch nicht so auskennt, vielleicht, wie man es als Sportvorstand sollte. Und er sich auf andere Dinge konzentrieren will, um das Ganze auch nochmal positiv auszudrücken.
Ja,
Und
oder vielleicht, weil Transferverhandlungen, entschuldige,
ja.
heutzutage vielleicht anders laufen als zu seinen aktiven Zeiten, könnte ich mir vorstellen.
Das sicherlich auch. Und ich glaube auch gerade so, was so internationale Verhandlungspartner betrifft, war es nicht immer so ganz einfach für Dieter Hecking. Und deshalb kam Olaf Rebbe, worüber sich dann wieder wieder viele auch ein bisschen gewundert haben hier in Nürnberg, weil man sagt, wenn eine Kompetenz bei Dieter Hecking liegt, dann ist es die Kaderplanung, die Mannschaftsplanung, und die sollte jetzt dann Olaf Rebbe übernehmen. Aber die beiden behaupten, dass sie gut und harmonisch zusammenarbeiten, und ja, das nehmen wir mal so hin. Bisher kann man ihnen das Gegenteil nicht beweisen.
Olaf Rebbe hat auf jeden Fall im Interview gesagt, er möchte oder der FCN möchte für Kontinuität stehen, was ja auch dafür spricht, wenn man mit Robert Klaus entgegen der Hälfte der Liga weiterhin zusammenarbeitet und da jetzt so ein bisschen schaut, dass man kontinuierlich weiterarbeitet. Da können wir vielleicht den Bogen schlagen, was auch Kontinuität angeht oder die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen. Ich habe gelesen, ab 2022 endet nach 24 Jahren der Vertrag mit Vermarkter Sport 5.
Ja.
Und der Club möchte sich dann ab sofort selber vermarkten, was Sponsoring und Eigenmarke angeht.
Genau.
Magst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, also das war natürlich schon lange der Plan. Also der Club wurde in der Vergangenheit mehrmals gerettet von diesem Vermarkter, der schon auf verschiedenste Namen gehört hat. Aber natürlich ist es inzwischen wichtig, dass man dieses Geschäftsfeld in eigenen Händen hält. Ob es dem Club dann gelingt, sich selbst so zu vermarkten, wie man sich's vorstellt, da darf man skeptisch bleiben. Aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall ist das erstmal so ein Schritt, um den der Verein sehr gekämpft hat, um da die Möglichkeiten zu finden, dieses Vertragsverhältnis zu beenden.
Ja, also wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne beim FC St. Pauli nachfragen.
Richtig,
wir haben uns
aus.
Da jetzt auch schon seit längerer Zeit selbstständig gemacht. In Sachen Merchandise gibt es manchmal ein bisschen Kritikpunkte. Das ist es vielleicht nicht das, also zumindest rein optisch, was angestrebt werden sollte manchmal. Aber an sich das Ganze in die eigenen Hände zu nehmen, finde ich einen guten und richtigen Schritt. Gerade wenn man sich jetzt, wie du sagst, man hat sich eher daran gewöhnt, dass der Club eher so im Mittelfeld bis unterem Mittelfeld landet, dann muss man halt auch mal ein bisschen gucken, dass man sich da etabliert und dann mit einer gesunden Infrastruktur ringsrum auch in den nächsten Jahren wieder angreifen kann nach oben.
Genau, das ist der Plan beim Club, ob er aufgeht. Naja, schauen wir mal.
Ja, ansonsten habe ich auch auf dem Zettel, dass eure Fußballfrauen oder eure Frauenabteilung, die erste Mannschaft der Frauenabteilung, am grünen Tisch zwar, aber trotzdem jetzt ab sofort ab der kommenden Saison in Liga 2 spielt.
Ja. Das war einfach der Saisonabbruch, der ihnen da entweder ja zugute kam. Sie hatten ein bisschen damit gerechnet, und deshalb war dort immer so das Ziel, möglichst perfekt in die Saison zu starten, weil man ahnte, dass es nur wenig Spiele werden und dass es dann eben über so eine Koeffizientenregelung, glaube ich, nach oben gehen könnte, nachdem man sich da an diesem Aufstieg jetzt schon länger versucht hat. Ja, und jetzt hat's geklappt. Glückwunsch an die. Das Verhältnis zwischen 1. FC Nürnberg Männerfußball und 1. FC Nürnberg Frauenfußball wird immer ein bisschen besser in letzter Zeit, aber ist natürlich noch nicht so gut, dass da wirklich Unterstützung aus dem Verein auch für die Frauen kommt, sondern die müssen das alles selbst regeln und machen es sehr ordentlich.
Offensichtlich, ja. Also da können wir beim FC St. Pauli bestimmt auch noch weitere Schritte gehen. Es ist auch in den letzten Jahren immer besser geworden, aber ich glaube, da gibt es noch genug Baustellen, an denen man weiterhin schrauben kann. Aber das wollte ich auf jeden Fall als positives Merkmal erwähnen, dass da auch der Frauenfußball in Nürnberg durchaus erfolgreich unterwegs ist.
Ja, aber wie gesagt, hat wenig mit dem Männerfußball zu tun, oder dass da irgendjemand sagen könnte, haben wir gemacht, sondern das ist die Abteilung Frauenfußball, die das sehr gut auf die Reihe bekommt allein.
Umso wichtiger, dass sie hier mal erwähnt werden.
Ja, allerdings.
Gut, wenn du thematisch nichts mehr hättest, könnten wir jetzt noch so einen kleinen Ausblick wagen.
Ja, gerne.
Dann habe ich bei ganz vielen GesprächspartnerInnen bisher schon einfach den Einstieg genommen über die aktuelle Marktwerttabelle. Die ist zwar nur Stand 1.7., da wird sich bestimmt noch ein bisschen was tun, aber als grobe Orientierung finde ich die eigentlich ganz gut. Ich habe bei euch auch im Podcast gehört, du hast auf Aufstieg getippt, wie es, glaube ich, in den letzten Jahren immer deine Art war.
Eine Tradition, und am dritten oder vierten Spieltag muss ich das dann immer nach unten korrigieren. Aber würde ich jetzt auch jetzt noch...
Laut Marktwerttabelle ist es nur Platz 5, muss ich leider sagen.
Okay, eine Herausforderung.
Aber, ja, aber nee. Wo siehst du denn den Club? Also es geht mit einem Auftaktprogramm los. Aue zu Hause ist der Auftakt, dann auswärts in Paderborn, dann wartet Ulm im Pokal und dann kommt Fortuna Düsseldorf. Das kann ja schon so relativ wegweisend sein, also gerade mit Paderborn und Fortuna. Aue weiß ich nicht, wie das jetzt mit den Abgängen von Testroth und Krüger, welche Rolle die spielen. Die waren ja tatsächlich ziemlich gut in der letzten Spielzeit, aber ich glaube, Paderborn und Düsseldorf wären so ein Gradmesser für den FCN, oder würdest du das anders einordnen?
Nee, genau so. Also aus Aue hört man ja nicht so besonders viel Gutes, wie es da so läuft in der Vorbereitung. Ja, in Nürnberg sieht man es erstmal so, dass drei Spiele, drei Siege eigentlich, und zwischendrin fliegt man im Pokal in Ulm in schöner Tradition raus.
Das hat schon ganz andere getroffen.
Ja, aber in Ulm, ich glaube, der Club ist sogar mal gegen den Fünftligisten Ulm aus dem Pokal geflogen. Also Ulm ist für Nürnberg wirklich nicht so der Lieblingsgegner, egal wo die gerade spielen. Wenn die mit einer Thekenmannschaft antreten würden, wird es trotzdem kompliziert. Aber die Stimmung ist gerade wieder mal relativ gut in Nürnberg, was ein bisschen am Trainingslager liegt. Das dieses Mal das erste Mal seit 3 Jahren wieder in Südtirol in Natz stattgefunden hat. Und dieses Natz ist irgendwie ein Wohlfühlort für die Nürnberger. Da fahren immer relativ viele Fans mit. Der komplette Ort ist dann so eine kleine Nürnberger Außenstelle. Es ist meist gutes Wetter. Und ich war da jetzt auch 3-mal schon dabei. Und da wird wirklich immer gute Stimmung verbreitet und kommt gute Stimmung auf. Deshalb... Also so ganz absurd finde ich meinen sehr absurden Aufstiegstipp jetzt immer weniger, weil ich glaube tatsächlich, wenn diese Mannschaft ihre defensiven Probleme, und die Viererkette ist echt so ein bisschen, wo man sich denken könnte, könnte schwierig werden, aber wenn sie die unter Kontrolle bekommt und so mit diese Euphorie über die ersten 3-4 Spieltage transportieren kann, die sie jetzt hat, dann könnte der Club schon eine gute Rolle spielen in dieser Saison. Also das ist tatsächlich meine Überzeugung. Aber wie gesagt, habe ich fast jedes Jahr und muss mich dann immer schnell wieder korrigieren.
Das kann ja auch der Relegationsplatz nach oben werden, ne? Also das wäre ja nur 2 Plätze neben dem Marktwertplatz.
Ja, genau. Und dann in der 96. Minute im Relegationsrückspiel schießt irgendeiner ein Tor und kriegt dann einen Feiertag.
Es muss aber dann jemand anders sein als Schleusen, ne? Womit wir einen schönen Bogen ziehen zu dem Anfangsgespräch.
Tatsächlich.
Dann lass uns doch das hiermit bewenden lassen. Ich danke dir für deine Zeit auf jeden Fall und wünsche dir und dem Club eine erfolgreiche Saison. Du könntest natürlich jetzt zum Abschluss noch sagen, wo landet denn der FC St. Pauli in dieser, ja, von vielen als besten zweiten Liga aller Zeiten kolportierten Spielzeit.
Ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich, um meine Beliebtheit bei euch noch zu steigern, auf 17 tippe. Aber schwierig. Ich habe schon vom Club so wenig Ahnung. Dann auch noch St. Pauli tippen. Wärt ihr mit dem Relegationsplatz nach oben hin zufrieden?
Also zufrieden ist, glaube ich, untertrieben. Also ich wäre ja schon zufrieden, wenn es einfach vielleicht ein Tick besser wäre als letzte Saison, aber einfach entspannt, weißt du?
Ja.
Nicht mit dieser Aufholjagd, die zwar schön anzuschauen war, aber die Situation, aus der man da kam, war ja einfach alles andere als schön.
Ja.
Von daher einen entspannten 8. Platz in dieser Konstellation, die Liga jetzt in der nächsten Spielzeit aufgestellt ist, würde ich komplett kaufen, und wenn es drüber ist, gerne.
Ja, okay. Dann sage ich St. Pauli 3., Club 1. und 2. Fortuna Düsseldorf.
Okay. es gibt nichts zu gewinnen, aber auch nichts zu verlieren, ja, für diesen Tipp.
Erinnere mich bitte nicht irgendwann mal an diesen Tipp, aber er versendet sich hoffentlich. Aber vielleicht geht es ja so aus.
Wir werden es beobachten. Ja, dann danke dir nochmal, hab noch einen schönen Abend und bis dahin.
Wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao.
Wir kommen zum Aufsteiger der letzten Saison, zum Meister der dritten Liga. Ein Jahr hat es gedauert, dann ist Dynamo Dresden wieder nach oben gekommen und ich freue mich, Anne begrüßen zu können. Ihr könnt sie hören in ihrem eigenen Podcast Welle 1953. Sie war auch schon mal bei uns zu Gast, ist eine Weile her. Wie gesagt, ein Jahr Pause war ja auch für Dynamo quasi zwangsverordnet, eine Liga unter dem FC St. Pauli zu spielen. Ja, ich sag erstmal Moin Anne.
Hallo, hallo.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, es mag ja durchaus sein, dass in der Zeit, seit du nicht bei uns zu Gast warst oder seit Dynamo nicht gegen den FC St. Pauli gespielt hat, HörerInnen dazugekommen sind oder damals nicht reingehört haben. Stell dich doch mal kurz in ein paar Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du außer diesem Podcast? Und ja, warum Dynamo Dresden?
Also mein Name ist Anne Vidal. Ich mache seit 7 Saisons, also jetzt geht's in die 8., eine Radiosendung, / Podcast, die heißt Welle 1953. Das Welle bezieht sich aufs Radioformat. 1953 ist das Gründungsjahr von Dynamo. Und ja, warum Dynamo Dresden? Die Frage lautet eher, warum sind nicht alle Fans von Dynamo Dresden?
Um das zu erörtern, bist du, glaube ich, im falschen Podcast gelandet. Ich glaube, hier bei uns in der Region wirst du nicht so viele finden, aber das ist ein anderes Thema. Schauen wir mal so ein bisschen zurück, bevor wir auf die kommende Saison schauen. Ihr seid relativ souverän aufgestiegen. Ich habe in eurem Saisonrückblick eures eigenen Podcasts so ein bisschen gehört, dass es zwischendurch ein bisschen schwächelte, aber grundsätzlich ist man da doch sehr souverän durch die Liga gegangen mit am Ende 75 Punkten im Torverhältnis von plus 32, der besten Defensive der Liga mit nur 29 Gegentoren. Erklär uns mal so ein bisschen, wie kam es dazu, dass Dynamo direkt wieder aufgestiegen ist als Meister der dritten Liga und nenn uns vielleicht mal ein paar Leistungsträger, die dafür verantwortlich waren.
Also ich glaube, zum einen muss man ganz klar die klugen Verpflichtungen nennen, die der Sportgeschäftsführer Ralf Becker und Christian Walter, der Scout und die Leute drumherum getätigt haben. Also nach dem Abstieg in die dritte Liga, mit dem der von vielen als ungerecht empfunden wurde, weil Dynamo ja zu diesem Zeitpunkt sehr benachteiligt war, also längere Corona-Zwangspausen als viele, dann in ungleich dichterer Spielplan, als ihn die meisten hatten. Da stand eben am Ende der Abstieg zu Buche und logischerweise sind eine ganze Menge Leute weggegangen, zum Beispiel Simon Mackinock, der ja zu St. Pauli gewechselt ist. Und die Leute, die anschließend verpflichtet wurden, waren eigentlich nicht so die ganz großen Namen. Also zum Beispiel einer der Leistungsträger war und wird hoffentlich auch wieder sein, ist Philipp Hossine, der hatte zwar viele Tore geschossen in der Saison davor, aber für Chemnitz, die abgestiegen waren, man hat eine ganze Menge Spieler geholt, die in unteren Ligen gespielt hatten, ein paar, die vielversprechend waren, also wo man von Potenzial gesprochen hat. Aber am Ende hat es tatsächlich gut funktioniert. Den größten Teil der Saison war ja Markus Krozinski Cheftrainer, der in der Winterpause gekommen ist oder kurz vor der Winterpause, bevor Dynamo dann abgestiegen ist und dann bis Ende April dieses Jahres geblieben ist. Genau, und der hat das, glaube ich, alles ganz gut im Griff gehabt, hat eine gute Mannschaft geformt. Es wurde immer viel vom guten Charakter gesprochen. Da hat man letzte Saison wenig Einblick gehabt, schlicht und einfach, weil man nicht dabei war. Aber ich glaube, das sind so die Gründe dafür.
Mhm. Dann nachträglich nochmal Glückwunsch auf jeden Fall, dass ihr jetzt wieder in dieser von vielen als besten zweiten Liga aller Zeiten genannten, ja, deine Geste können die ZuhörerInnen nicht sehen. Aber ja, es sind natürlich viele namhafte Vereine dabei. Und namhaft habe ich mir zumindest rausgeschrieben als Zugänge der neuen Saison. Du kannst dann gerne ergänzen, wenn du auch noch andere hervorheben möchtest. Also den ZuhörerInnen wird wahrscheinlich Brandon Borello was sagen, der war eigentlich bei Freiburg, ist dann an Fortuna ausgeliehen worden, dann war auch relativ schnell klar, dass er nicht zu Freiburg zurückgeht, sondern ist dann jetzt bei euch, zu welchen Konditionen ist nicht bekannt und der Mann mit dem einen der schönsten Namen vielleicht im deutschen Profifußball, Antonis Aidonis, ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Das sind so die beiden, die mir auf jeden Fall direkt auf Anhieb was gesagt haben. Du darfst jetzt gerne zu den beiden was sagen und ergänzen, wen du noch hervorheben möchtest. Ich weiß, Michael Solbauer, kurz vor unserer Aufnahme, dass der vom FC Barnsley zu euch wechselt. Rund uns mal ein bisschen ab, wer ist so gekommen zu mir, zu wem möchtest du was sagen?
Also viele Dynamo-Fans haben dann schon so ein bisschen gehadert, weil das sehr zögerlich losging mit den Neuzugängen und am Anfang sehr viele Spieler geholt wurden, die man als Perspektivspieler, Aufbauspieler sehen würde. Antonis Aidonis, den du schon genannt hast, da ist vielleicht interessant, dass der gemeinsam mit Entschuldigung, mit Kevin Ehlers die Innenverteidigung in der U20 gestellt hat. Das heißt, die beiden sind gut eingespielt und vorausgesetzt, dass Kevin Ehlers eben auch bei Dynamo bleibt, dann könnte das eine sehr schöne Kombination sein. Brendan Borrella hast du genannt, da sind die Leute tatsächlich auch sehr angetan. Der Michael Solbauer ist wahrscheinlich der spekulärste, möchte ich nicht sagen, aber er ist der bekannteste Name. Man hat hier für einen 31-Jährigen eine Ablösesumme gezahlt, was schon so ein bisschen darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich eine Führungsrolle auch übernehmen soll. Und der hat bei seinem letzten Verein eben Barnsley einen guten Eindruck hinterlassen. Da haben die Fans auch in den sozialen Medien dann Dynamo Dresden gratuliert. Wen man vielleicht noch nennen kann, ist Luca Herrmann, der ist von Freiburg 2 gekommen. Der ist ein junges und torgefährliches Talent im Mittelfeld und der ist zu einem Abgang, den wir hatten, Julius Kade, der war für ein Jahr bei Dynamo und ist dann von Union zurückgeholt worden. Für den wird dann mehr oder weniger den 1:1 Ersatz machen und er hat auch gute Ansätze in den Testspielen gezeigt und dann vielleicht aus Lokalkoloritgründen schön und interessant ist Moritz Schröter. Der hat zuletzt in Zwickau gespielt bei den Freunden vom FSV und war Topspieler auf der rechten Außenbahn in Liga 3. Ansonsten sind die Spieler, die gekommen sind, wie im letzten Jahr eher in unteren Ligen zu finden gewesen. Es gab dieses Jahr anders als lange Zeit davor auch mehrere Testspiele. Das machen aber zurzeit ja gerade viele Vereine, dass die jemanden mitspielen lassen, testen und da wird man schauen, was noch kommt. Also zurzeit sieht es so aus, dass Dynamo auf den meisten Positionen ganz gut und doppelt besetzt ist und es ist ja auch noch unklar, bleiben jetzt tatsächlich alle, die da sind und dann eben auch, wer kommt noch?
Ja gut, aber es kann ja auch für unbekannte Spieler ein Sprungbrett sein, ne? Dann einfach aus unteren Ligen zu euch zu kommen und mit euch dann zu versuchen, weiß nicht, auf das Saisonziel kommen wir später noch, aber zumindest den Klassenerhalt wahrscheinlich und alles, was drüber ist, wird dann wahrscheinlich Bonus sein, könnte ich mir vorstellen. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, noch. Ja, einen Abgang hast du quasi schon genannt mit Julius Kade. Ich hätte noch Niklas Kreuzer auf dem Zettel, weil ich da ganz spannend finde, dass der in der Saison 14-15 schon mal bei euch war, dann irgendwie eine Zeit lang vereinslos und dann wieder zu euch zurückgekommen und jetzt geht er nach Halle.
Genau, also Niklas Kreuzer war nicht nur 14-15 bei Dynamo, der ist quasi bis zum also bis zur Abstiegssaison in die dritte Liga hat er bei Dynamo gespielt, wurde dann nicht weiter beschäftigt, hat keinen neuen Vertrag bekommen. Man hat damals ja einen sehr harten Schnitt gemacht und war dann einige Monate vereinslos, hat sich fit gehalten und ist dann nachträglich nochmal von Dynamo bis zum Ende der Saison verpflichtet worden. Und hat dann in seinem ersten Ligaspiel einen bombastischen Eindruck gemacht. Es war grandios, was er gezeigt hat. Und das hat dann aber eben leider auch nicht angehalten. Und sein Wechsel zu Halle liegt natürlich darin begründet, dass Ralf Minge, die Dynamo-Legende, dort als Sportdirektor eingestiegen ist. Und er hat, also Niklas Kreuze war damals auch beim Zweitliga-Aufstieg vor diesem jetzt in Dynamos Mannschaft und damals war Justin Eilers ein wichtiger Spieler, der ist nach viel Verletzungspech und nachdem er es in der ersten Liga schaffen wollte, jetzt auch in Halle gelandet. Also Ralf Minge hat da eben dann auch ein paar ehemalige Spieler, von denen er weiß, dass sie Erfahrung haben, dass sie es können, geholt.
Hat sein Telefonbuch mitgenommen nach Halle.
Genau.
Gut, dann lass uns mal auf die Trainerposition schauen. Du hast schon gesagt, Markus Kroczynski, langsam.
Nee, Kauczynski. Nur,
Wir haben immer Kroczynski gesagt.
nee, er hat das, er wurde da gefragt in einem Interview bei uns. Also die ostdeutschen Mädchen fragen da tatsächlich öfter bei Spielern nach, wie sie ausgesprochen werden. Und dann hat er das klargestellt und hat gesagt, er heißt Kauzinski.
Okay, dann sagen wir ab sofort Kauzinski. Kam, wie du schon gesagt hast, im April als, Quatsch, andersrum. Alexander Schmidt kam im April als Nachfolger von Markus Kauzinski. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ohne dass jetzt, also man hat natürlich die dritte Liga ein bisschen beobachtet, um zu schauen, wer könnte denn hochkommen. Da habe ich mich nur gefragt, warum, wenn man so mitten im Aufstiegskampf steckt, warum wechselt man da so kurz vor Ende der Saison nochmal den Trainer?
Ist eine sehr gute Frage. Also Markus Kauzinski ist ja quasi, ich glaube, im November, Dezember 2019 gekommen und hat damals, im Winter wurde die Mannschaft verstärkt und hat dann eigentlich, sah alles gut aus, bis es zu diesem Abstieg kam, der aber eben Markus Kauzinski überhaupt nicht angelastet wurde. Und als Markus Kauzinski damals kam, habe ich in der Vorstellung des damals neuen Trainers noch so ein bisschen über St. Pauli gelacht, die ihn ja entlassen haben, als es ganz gut aussah und die Tabellenposition von St. Pauli damals auch gut aussah. Und dann hat man Markus Kauzinski damals entlassen, weil man sich was mehr erhofft hatte und noch eine bessere Position haben wollte. Und das ist, glaube ich, dann aber eben auch so ein bisschen bei Dynamo passiert. Also es war am Anfang der letzten Saison wurde nicht direkt vom Aufstieg gesprochen. Da wurde davon gesprochen, dass man in 2 Jahren spätestens zurückkehren will in die zweite Liga. Dann zeigte sich eben, dass die Mannschaft gut zusammengestellt war, dass es möglich ist und dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und dann gab es mal eine Delle. Dann lief es wieder gut und dann gab es nochmal eine Corona-Zwangspause für Dynamo. Das sind 2 Spiele, meine ich, vielleicht auch 3, verschoben wurden. Und in dieser Zeit ist Dynamo vom ersten Platz abgerutscht. Also Dynamo hat ja enorm lange Zeit in der letzten Saison auf Platz 1 gestanden. Und als später der neue Trainer kam, Alexander Schmidt, und die Spiele wieder gerade gezogen waren, also die ganzen Nachholspiele gelaufen waren, zeigte sich nach rückblickend in den Tabellen, dass Dynamo nie den ersten Platz verlassen hatte. Allerdings wurden damals 2 Spiele verloren, 1 davon gegen eine Mannschaft, wo man eben fest die 3 Punkte eingeplant hatte. Und dann hat sich eben die sportliche Leitung von Dynamo entschieden, da nochmal einen Anreiz zu setzen, wie man das so schön im Fußball sagt. Und das ist rückblickend natürlich aufgegangen. Auf der anderen Seite natürlich trotzdem auch harsch, ne? Also wenn man sich ansieht, was Markus Kauzinski in dieser Zeit, die er bei Dynamo war, geleistet hat, seine Art, sein Auftreten, da stehen natürlich auch noch Gründe zu Buche, in die wir wenig Einblick haben. Also wie zum Beispiel, sein Vertrag wäre Ende des Jahres, also Ende der Saison jetzt ausgelaufen. Da hat es wohl auch Diskussionen gegeben, unter welchen Bedingungen führt man das fort. Aber eben auch, ich glaube, so ein bisschen die Nervosität, ob Dynamo jetzt quasi den Aufstieg noch vergeigt. Und da hat man sich eben dann entschieden, kurzfristig zu handeln und hat jetzt eben diesen neuen Trainer.
Ja, der ja zuletzt bei eurem damals oder letzten Saison Liga-Konkurrenten Türkgücü München unter Vertrag war oder dort gecoacht hat. Weshalb das ein bisschen brisant ist, kommen wir vielleicht noch gleich im neben dem Platzteil dazu. Was hast du sonst bisher für einen Eindruck von Alexander Schmidt?
Keinen. Also wirklich so, der scheint ein netter Mensch zu sein. Erfolg hat er offensichtlich. Also er hat Einfluss auf die Mannschaft. Der kommt ganz sympathisch rüber. Aber der ist noch nicht lange da. Ich habe dann in Vorbereitung mir meinen Podcast mit ihm angehört. Also er kommt ja ursprünglich von 1860 und hat dort ganz lange gearbeitet und da spricht er dort eben und das ist schwer zu sagen. Also ich meine, es ist dir ja selber bekannt, wenn du Interviews mit Trainern, mit Fußballfunktionären, mit Spielern hast, dann gibt es ganz bestimmte Floskeln, die gesagt werden und die en vogue sind. Also dieses Jahr zum Beispiel, in ungelogen jeder Spielervorstellung von jedem neuen Spieler bei Dynamo stand drinne: ich möchte den nächsten Schritt machen. So, also was nichts anderes heißt wie: ich finde Dynamo Dresden jetzt schon ganz geil, aber natürlich ist es nur ein Sprungbrett auf dem Weg in die erste Liga und die Champions League. Ne? Also, und von daher ist es sehr schwer, den neuen Trainer einzuschätzen. Also er sagt Sachen, die ein Trainer sagt, und ist bisher erfolgreich und scheint die Mannschaft zu erreichen. Aber mehr kann man sich da ehrlich gesagt überhaupt nicht, nicht erlauben zu sagen. Und wir sind immer noch in der Corona-Pandemie und deshalb habe ich ihn jetzt auch noch nicht beim Bier getroffen.
Nee, das ist klar. Also man hätte jetzt trotzdem so ein bisschen so, weil ich hatte von Markus Kauzinski, Entschuldigung, immer so, also der war mir halt nicht nahbar genug. Der stand immer wie so ein Busfahrer, der am liebsten gleich die Mannschaft wieder mit dem Bus zurückfahren will, am Spielfeldrand gegen Ende seiner Zeit bei uns und so. Also da hätte ich gedacht, du kannst vielleicht so ein bisschen sagen, was er für ein Typ ist und so. Aber gut, wenn du sagst, du arbeitest viel mit Floskeln, das ist wahrscheinlich so, wie wenn bei uns Spieler kommen und sagen, Mensch, sie haben von der tollen Stimmung am Millerntor gehört und so, ne? Das macht man halt so sagt.
Aber ich glaube, das ist oft auch ein Problem, was Mädchen ja auch schaffen, ne? Also ich weiß nicht, ob du dieses Interview mitbekommen hast von Chris Löwe, der bei uns auf der linken Seite in der Verteidigung spielt. Der ist ja irgendwann mal ausgerastet, als es alles so scheiße aussah und Dynamo alle 4 Tage ein Spiel absolvieren musste und hat gesagt, wir wären beschissen und hat geweint und dann wurde das hoch und runter gespielt und dann ist es sowas wie das Gold, was die Mädchen suchen und entsprechend werden ja auch Interviewfragen gestellt. Zum Beispiel bei Magenta fiel das auf, die haben immer versucht, einen Skandal zu finden, egal ob es einer war oder nicht und dann versucht da sowas Ähnliches rauszulocken. Und die Reaktion von den Leuten ist dann ganz oft, dass die natürlich versuchen, sehr ausgewogen und sehr ruhig zu antworten. Und ich glaube, das führt dann eben auch zu diesen Floskeln. Das ist dann einfach, also das kann man denen quasi noch nicht mal unbedingt vorwerfen. Aber es war eben auch noch überhaupt nicht die Zeit, dass zum Beispiel, sonst gibt es bei Dynamo immer so eine Vorstellung und dann gibt es da Interviews. Das hat zwar auch stattgefunden, aber natürlich in einem viel kleineren Rahmen und von daher ist es wirklich schwer. Also es war relativ logisch, dass Alexander Schmidt bleiben kann. Also er hatte ja zunächst einen Vertrag für diese letzten Spiele bis zum Ende der Saison. Und dann war es relativ logisch, dass man mit ihm weitermacht. Und was ich persönlich sehr sympathisch finde, ist, dass er ist ja quasi in ein Trainerteam reingekommen. Und das ist tatsächlich auch gleich geblieben. Die haben auch alle verlängert, die sind nach wie vor da und von daher scheint er auch jemand zu sein, der gut mit anderen zusammenarbeitet. Also scheint jetzt kein cholerischer Typ zu sein, der komische Anforderungen stellt oder so. Genau.
Und auch keiner, der sagt, okay, wenn ich bei euch unterschreiben soll, dann bringe ich aber bitte den, den, den und den auch noch mit.
Genau, das ist in der Vergangenheit bei Dynamo auch oft der Fall gewesen. Und Dynamo Dresden ist jetzt auch einer der Vereine, die öfter ihre Trainer wechselt. Mittlerweile ziehen da die anderen Vereine enorm nach. Das letzte Mal, wo es, glaube ich, passiert ist, da hat man Mike Walpurgis geholt. Der hat 2 Trainer mitgebracht, dann ging das nicht lange gut. Und also da stehen ja dann immer viele Monate noch Trainer auf der Liste, die alle bezahlt werden müssen. Und von daher ist es eigentlich schön, das zu sehen, dass sich da Leute eingefunden haben, die offensichtlich gut miteinander harmonieren und aber auch so ausgeglichen sind, dass es machbar ist.
Sind wir mal gespannt, wie das jetzt in der neuen Saison dann für ihn weiterhin läuft oder ob ihr da auch dann irgendwann wieder die Reißleine ziehen müsst, wenn du sagst, in letzter Zeit wurde öfters mal der Trainer gewechselt. Ich habe eben schon gesagt, man kann eine ganz gute Brücke bauen, um mal so ein bisschen rundum des Platzes zu gucken. Und in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt auch diese Brücke schlagen wollen. Der ehemalige Verein von Alexander Schmidt ist eben Türkische München. Und das letzte Heimspiel der vergangenen Saison, wo Dynamo Dresden den Aufstieg klar gemacht hat, war eben gegen Türkücü. Ich glaube 4-0 ist es am Ende ausgegangen. Und am Rande oder rund ums Stadion gab es halt zu Vorfällen, Ausschreitungen, wie auch immer man es bezeichnen möchte, mit Straßenschlacht-ähnlichen Szenen. Also bei Twitter ging ja auch ganz, ganz viel rum und Angriffen sowohl auf Polizei als auch auf Presse ist die Rede. Auch Dynamo-Fans sind natürlich dabei verletzt worden. Ich weiß, es ist nicht einfach in der Kürze der Zeit, aber ordnen das mal so ein bisschen für uns ein, was ist da passiert? Bei allem Verständnis, dass man bei einem Aufstieg auch irgendwie trotz Corona irgendwie mit Menschen das feiern möchte, aber diese Ausschreitung kann, glaube ich, niemand nachvollziehen, zumindest nicht in dieser Heftigkeit. Ja, ordnen das mal kurz und knapp, wenn es geht, für uns ein.
Okay, ich versuche mein Bestes. Also, das eine ist natürlich, dass vor dem, also mit Türkgücü hat es erstmal überhaupt nichts zu tun, außer dass eben Alexander Schmidt dort vorher der Trainer war. Es war relativ klar, dass es das Aufstiegsspiel wird oder das hatte man sich so eingebildet und so ist es ja dann auch gekommen. Die Problematik war, dass im letzten Jahr, als Dynamo abgestiegen ist, gab es eine Art Abschlussfeier. Damals sind die Fans quasi bis an das Stadion rangekommen und auf der Empore außen ist eben damals Ralf Minger, hat dort seinen Abschied genommen. Die Spieler haben dann nochmal gewinkt. Die Fans haben gefeiert und es war eigentlich alles eine sehr gelöste und nette Stimmung. Und jetzt ging es eben an dieses Aufstiegsspiel und es sind da wohl ganz viele Sachen schiefgelaufen. Also das eine ist, der Verein hat ganz viele Vorschläge gemacht, wie man jetzt damit umgehen könnte. Die hatten sowas vorgeschlagen wie zum Beispiel, die Spieler zeigen sich da wieder, oder es gab den Plan, man fährt die auf dem Dampfschiff über die Elbe und dann können die Fans mit Abstand da zujubeln oder sie werden auf einen Bus gesetzt. Ihr habt sicher in Hamburg auch diese typischen Touristenbusse, die offen sind und zweistöckig. So, das wurde alles abgelehnt. Und parallel dazu gab es natürlich ganz viele Fans, die gesagt haben, wir gehen dahin. Das Dynamo-Stadion ist quasi, da ist eine große Straße davor, die Linné-Straße, und dahinter befindet sich der große Garten und es ist ein sehr großes Gebiet, was nicht nur flache Wiese ist, sondern auf dem sind auch irgendwelche viele Bäume, viel Baumbestand, ein paar Kneipen, und dort sind jetzt die ganzen Leute quasi hingegangen. Und im Vorfeld gab es dann zum einen, hat sich das auf Fanseite so ein Stück hochgeschaukelt, weil es eine Spielverlegung gab. Das Spiel sollte ursprünglich Samstag stattfinden. Da waren viele Dynamo-Fans auch aus Hamburg total heiß, da eben hinzufahren und hinzukommen. Das wurde abgesagt, weil Querdenken eine Demo angesagt hatte in Dresden, die verboten wurde und wo die Polizei dann gesagt hat, wir können das hier nicht parallel betreuen. So, da waren viele Fans schon sehr aufgebracht. Das nächste, was dazu kam, dass der Verein hat relativ spät aufgerufen, nicht zum Stadion zu kommen. Und was dann aber aus meiner Sicht ein ganz großer Knackpunkt war, dass man die Linné-Straße gesperrt hat. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, das ist aber eine schlaue Idee, das zu sperren für den Verkehr. Dann können die Leute sich da vertun und haben den Blick aufs Stadion. Und das wurde aber eben komplett abgelehnt aus Sicherheitsgründen, obwohl du kommst nicht in das Stadion einfach rein. Also da sind trotzdem wie in anderen Stadien Zäune drumrum und so. Und dann war quasi diese Straße freizuhalten, was hieß, das hat sich alles in diesen Park verlagert. Und dann sind die Ereignisse von diesem Tag sehr unklar. Es gibt ein paar gute, aufklärende Artikel. Also wenn man sich dafür interessiert, da gab es einen im Freitag. Und das Fanprojekt hat eine große Auswertung dazu gemacht und sehr viel dazu geschrieben. Und was zum Beispiel im Freitag recherchiert wurde, dass die Polizei dann mehr Tränengaskartuschen eingesetzt hat als bei den G20-Protesten in Hamburg. So, also da waren tatsächlich dann sehr viele Leute betroffen, du hattest wahnsinnig viele Verletzte. Gleichzeitig wurde eben die Polizei angegriffen, die ja aber in kleineren Gruppen in diesem unübersichtlichen Parkgelände auch teilweise unterwegs war. Dann ist, glaube ich, ein Faktor gewesen, ich nenne es mal allgemeine Corona-Dünnhäutigkeit. Also man hört es ja gerade aus allen Städten, also egal ob Hamburg, Berlin, in Dresden gibt es auch, dass Jugendliche in Parks gehen, sich dort zusammenfinden, ein paar Biere trinken wollen, Musik hören wollen, und die Polizei löst es auf und da ist auch kein Verständnis da. Und ich glaube, dass diese Gemengelage dazu geführt hat. Dann kam raus, dass es gibt ja so festgelegte Konzepte, wer trifft sich mit wem, um Sicherheitsfragen vorher zu besprechen. Und das Fanprojekt war zum Beispiel bei den ersten Gesprächen überhaupt nicht dabei. Ist so, also ich glaube, das ist so eine Vielzahl von Faktoren und ja, es reiht sich ein in so eine Dynamo-Geschichte, die auch keine guten Saisonabschlüsse mehr kennt. Also als vor 5 Jahren Dynamo in die zweite Liga aufgestiegen ist, das ist in Magdeburg passiert, Riesenausschreitung, die Polizei hat die Leute nicht ins Stadion gelassen, danach monatelange Aufarbeitung, das Jahr danach gab es den als letztes Auswärtsspiel den Marsch der Football Army Dynamo Dresden in Karlsruhe, jahrelange Aufarbeitung und Gerichtsverfahren. Das Jahr danach war nichts zu feiern, weil Dynamo nur die Klasse gehalten hat, weil die anderen noch schlechter waren. Also es war wirklich so ein Zufallsding, dass Dynamo drin blieb. Letztes Jahr der Abstieg, so, und dieses Jahr das. Also das ist auch so ein bisschen, ich schieb's ein bisschen auf die Dynamo-Folklore. Aber es war natürlich Ausschreitung, Polizisten sind angegriffen worden.
Ja, also ohne das jetzt verharmlosen zu wollen, aber ich finde die Angriffe auf Unbeteiligte oder Presse, die da einfach auch das dokumentiert haben, finde ich fast noch schlimmer, als sich da ja, mit Ordnungshütern auseinanderzusetzen. Aber natürlich insgesamt sehr viel schief gelaufen, wobei ja, glaube ich, also ich habe irgendwas gelesen von einer Gruppe von 140 Personen, die irgendwie da vermutet wird als ja, treibende Kräfte sozusagen, wo dann auch irgendwie Fahndungsplakate aufgehängt wurden und quasi so in RAF-Manier irgendwie nach denen gefahndet wurde. Aber ich glaube, das Fass machen wir jetzt einfach nicht auf. Mir ging es nur darum, das jetzt hier nicht in unserem kurzen Gespräch nicht unerwähnt zu lassen. Und du kannst mir gerne Links zu Artikeln zukommen lassen, die wir dann in den Shownotes, in die Shownotes packen, wo man sich dann nochmal näher dazu informieren kann, was da jetzt an diesem Tag genau los gewesen ist. Wobei wahrscheinlich selbst auch alle Beteiligten oder doch gar nicht genau damit fertig sind mit der ganzen Aufarbeitung. Das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her.
Genau. Die Aufarbeitung wird ja leider auch noch mal in so einen ganz großen Kontext gestellt, der logischerweise dann auch alle Fußballfans in Deutschland in allen Ligen treffen wird, nämlich dass der sächsische Innenminister, der mit nicht besonders viel Kompetenz in den letzten Jahren aufgefallen ist, das zum Anlass genommen hat, um mal wieder die personalisierten Tickets zu fordern. Zu den Journalisten, ja, finde ich auch extrem scheiße. Muss man aber fast auch ein bisschen da einordnen, dass letztens, also da wird hier jedes Jahr eingeschätzt, in welchem Land können Journalisten gut arbeiten. Und Deutschland ist ja enorm herabgestuft worden, also durch die ganzen Querdenkensachen. Pegida hat so vielleicht seinen offensichtlichen Anfang genommen und du findest es eben leider zunehmend überall, dass es für die Journalisten und Presse enorm schwierig geworden ist, von irgendwoher zu berichten. Und gerade wenn du eine Situation hast, wo hunderte Leute in Tränengasnebel stehen und irgendwelche Ausschreitungen stattfinden, dass es dann natürlich noch mal schwieriger wird, weil du dann irgendwelche Idioten am Start hast, die wissen, dass ihnen zumindest zu dem Zeitpunkt erstmal nichts passiert, dann ist es natürlich krass. Aber ich glaube, dass du da halt eben auch viel immer in so einem gesellschaftlichen, größeren Bild mitsehen musst, ja.
Na klar, also ich wollte jetzt auch gar nicht auf Dynamo allein beschränken, sondern das ist ja ein Phänomen, was sich, wie du schon sagst, in letzter Zeit oder ja immer wieder verstärkt auch in anderen Bereichen zeigt. Finde ich halt nur, wie gesagt, nochmal eine Ecke härter als überhaupt diese Gewaltexzesse, die dann auch Unbeteiligte getroffen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Bogen machen soll, deshalb mache ich einfach einen harten Cut und wir schauen noch mal ganz kurz euer Auftaktprogramm und wo du Dynamo in der kommenden Saison siehst. Wenn man rein von der Marktwerttabelle ausgeht, stand heute 10,85 Millionen Euro. Das würde Platz 15 in der Liga bedeuten. Ist das ein Platz, mit dem du zufrieden bist oder zufrieden wärst, wenn es soweit kommt? Und wie blickst du auf das Auftaktprogramm, was ja mit gut, Ingolstadt zu Hause, dann aber auswärts beim HSV, dann Paderborn im Pokal und dann kommt Hannover 96, was jetzt auch nicht gerade so einfach ist, würde ich einschätzen.
Also offiziell ausgegeben und ich glaube auch realistisch ist tatsächlich als Ziel der Klassenerhalt dieses Jahr. Ne? Also alles, was nicht Abstieg und Relegation ist, ist klasse. Jeden Platz höher würde man sich freuen und nimmt das auch mit so. Ne? Zum Auftaktprogramm. Ich meine, die Saison steht unter keinem guten Stern. Also die Entscheidung, ob Gästefans zugelassen werden, die soll ja zwischen den Vereinen der DFL nächste Woche fallen, die soll einheitlich fallen. Und da ist dann schon so ein bisschen unklar, wer setzt sich da durch? Also werden wir diese Saison überhaupt Auswärtsspiele besuchen können? Damit wird das alles schon relativ unattraktiv. Also ich stand quasi als doppelt geimpfte Person für meine goldene Saison bereit, habe dann festgestellt, dass es wahrscheinlich überhaupt nichts wird. So, Auftaktprogramm Ingolstadt als erstes hast du gesagt. Ingolstadt ist jetzt kein besonders attraktiver Gegner, hat man in der Vergangenheit geschlagen. Dann HSV, weiß ich nicht, ob man fast dankbar ist, dass man nicht hinfahren darf. Die haben ja da selber jetzt ganz große Probleme aufgemacht, indem sie erst mal gesagt haben, es dürfen nur Leute aus dem Stadtgebiet reinfahren, als ob der HSV halt nirgendwo anders Fans hat. Okay, War immer schwierig dort. Gab es beim letzten Mal dann auch unmögliche Polizeieinsätze, Wasserwerfer wurden aufgefahren. Ich kann mich da an so einen Marsch durch unbeleuchtete Straßen über irgendwelche abgeschnittenen Baumstümpfe erinnern. Es gab da Verletzte, also unangenehm. Dann Pokal Paderborn. Auch eins der, also es gibt bestimmt Lose, die noch döfer gewesen wären. Das scheint jetzt irgendwie so machbar. Auf der anderen Seite war Dynamo gegen Paderborn, glaube ich, noch nie richtig erfolgreich. So und schwer zu sagen. Und Pokal ist ja immer gut gelaufen, wenn das Dynamo-Stadion voll war. Unklar, was da wird, ne? Also, und was kam als nächstes? Rostock, oder?
Hannover kommt Hannover. Dann zu euch.
Klarer Sieg. Klarer Sieg.
Okay. Gut. Prognose hast du schon gesagt, alles 15 plus, also nach oben hin, wär super. Wo siehst du denn, wenn du es beantworten möchtest, musst du natürlich nicht, wo siehst du den FC St. Pauli in der kommenden Saison? Eine Region, oder eine Tabellenregion reicht mir auch.
Wird schon laufen für euch. Muss ich tatsächlich sagen, so hab ich keine große Meinung dazu. Wo habt ihr denn aufgehört letzte Saison?
Auf 10.
Denke ich auch wieder so. Also habt ihr denn
gesundes Mittelfeld ungefährdet, bitte nach unten und nach oben?
Naja, nee. Ich habe eher den Eindruck, macht es St. Pauli nicht immer so ein bisschen enthusiastischer? Also sowas wie die erste halbe Saison komplett scheiße und dann vom letzten Platz noch ins Mittelfeld und oder
ja, das hatten wir, das war genau das, was wir letzte Saison hatten.
Ah, siehste, und das, also, nee, ich glaube schon, dass es so. Mittelfeld ist machbar, aber natürlich denke ich das jetzt so für Fans, die deren Herz nicht für St. Pauli schlägt, ist es natürlich viel interessanter, so was macht der HSV, wird es wieder verkacken mit seinem gewünschten Aufstieg, was macht Schalke, gehen sie direkt in die dritte Liga, so, ne, also das, aber ich finde es, wie gesagt, auch schwer, gerade so einen Enthusiasmus aufzubringen, weil das, weshalb du zum Fußball gehst, nämlich weil du da im Stadion bist und Leute triffst und dein Sozialleben da stattfindet, das wird ja wahrscheinlich so nicht kommen. Und bis es soweit ist, mal schauen, ob sich der Enthusiasmus da noch findet.
Wir werden es sehen. Ich kann dir sagen, das Segment zum Verein aus der Vorstadt habe ich schon aufgenommen. Und ja, da ist der altbekannte Platz 4 rausgekommen als Saisonprognose. Die Hörerinnen und Hörer haben das schon gehört, wenn sie ganz brav chronologisch die Teile durchgehört haben. Anne, ich danke dir. Wir müssen zum Ende kommen, sonst explodiert das hier und wird keine Ahnung wie viele Stunden lang. Dieses ganze Ding, was ich hier mit dir und vielen anderen GesprächspartnerInnen geplant habe. Ja, danke für deine Zeit und ja, wir gegen uns zweimal die Saison. Ich weiß noch nicht, wer aus unserem Team die Gespräche macht, aber du stehst auf jeden Fall auf dem Zettel.
Vielen Dank für die Einladung und sehr gerne.
Wunderbar, mach's gut.
Ciao.
Wir sind angekommen bei dem Verein, der uns im VDS-NDS-Saisonverlauf immer die größeren Schwierigkeiten macht, was es anbelangt, GesprächspartnerInnen zu finden, weshalb wir ja in den letzten Jahren und Gesprächen öfters Vereinsvertreter gehört habt, die im Gespräch mit Tim waren. Die Gästin oder der weibliche Gast, der jetzt auf euch wartet, war aber auch schon mal bei uns. Wir müssen aber dafür ins Englische rüberwandern und ich werde gleich Englisch reden mit einem Gast, wie gesagt, den ihr schon gehört habt. Sie ist zu finden bei Twitter als Heidekopf 1846. And a switch to the English language and a warm welcome and moin to Sarah.
Hi Yannick, happy to be here.
Yeah, glad to have you here. Yeah, just introduced the audience that it's always difficult to find German-speaking Heidenheim fans, so we have to do to cross the ocean and talk to you in Ontario. So first question is, how come that you over there have become a fan of Heidenheim, and what are you doing for a living?
Yeah, this is always the question. How does someone in Canada become an FC Heidenheim fan? Yeah, so a little about me. My name is Sarah Veal, and I'm Director of Operations and Strategy at a law firm here in Toronto, Canada. And prior to this, I spent nearly a decade in journalism and actually quite a long time in academia, where I researched Greco-Roman religion and specifically cultural practices in Roman Germany. And this is how the puzzle starts coming together, because a lot of the field is dominated by German academics. And I spent a lot of time in Germany during my studies for workshops and conferences, as well as for my own research. And so it was really during this time that I fell in love with FC Heidenheim. Like many people, you know, I came to FC Heidenheim through the movie Trainer, and then I later spent some time in Baden-Württemberg, where I just really fell in love with the city. Heidenheim is a really hardworking, no-nonsense kind of place. I can really, really relate to that, and I think the team does a good job reflecting that spirit.
Yeah, I think it was in 2016 when I decided to spend my 13th birthday wherever FCSP would play on that date. And it was Heidenheim, and I spent the whole weekend there with my dog, who stayed in the hotel room during the match. And yeah, it's a little charming city. I couldn't imagine to live there, but to spend a weekend there was quite nice. Yeah.
A bit different than Hamburg, but if you like that pace and you like the Schwäbisch Alb, it's wonderful. I love it.
Yeah, my dog enjoyed the. I don't know. There was a huge area to give him a walk, and the landscape and it's a little village atmosphere over there.
Yeah.
Okay, that's the reason why you choose Heidenheim instead of other clubs. Then let's do a little retrospective on the last season. Heidenheim finished eighth last season. Not many places in front of FCSP. I think it was only 4 points. How do you look back on the previous campaign?
Yeah, I mean, honestly, eighth place, I think we were lucky, Yannick. Really going into the season, you could tell it was going to be a year of rebuild. We had Nicholas Dorsch leave, and then Tim Kleindienst left shortly behind him. And then we got rid of Sebastian Griesbeck, who had been with the team since, 2013 or something. So, you know, as an FC Heidenheim fan, it was very clear that it was going to be a very tough year. But it was also going to be the start of, you know, what had been sort of obvious to us for a while was that the team, the squad was aging, the sort of core that we had built it around was aging and just not performing as well as they had in the past. And so for me, it was just really like, this is going to be a tough year. This is going to be the beginning of the rebuild. We're going to see what happens so that we can set ourselves up, you know, to go forward for the next 5-8 years. But definitely it was going to be a year of transition. So eighth place, I'm happy with that.
Okay. And how hard the next season will be, or we'll see in during this conversation. you have already mentioned one name with Tim Kleindienst. He made a little of a trip during the last years. It all started when he was on loan from Freiburg in 2016. Then you bought him in 2019 for 3 million euros. Then he went to KRR Ghent for 3.5 million. Then he came back on loan to Heidenheim. And finally, for the same price as you sold him, he has come back this summer from Ghent to Heidenheim. How happy are you?
I'm very happy. I think that obviously he's a great player and a great player for our team, and I think he really fits well within the organization. And so when Nicholas Dorsch left, it was kind of like, well, yeah, he's a great player. He's going to have options. But then when Kleindienst left, it was really kind of heartbreaking, because then it was like, is there a max exodus of all our good players from the team? So it was great when he came back to just see that, he really is here for FC Heidenheim. Maybe he can be part of our team going forward and be that rock for us. And so to lock him down to that 4-year contract that we were able to get him into, I'm really excited. I think he's really going to be the centerpiece of our team for the next little while. So it's fantastic to have a player of Tim Kleindienst's caliber on our team to really be there for us.
Yeah, but from a total happiness concerning Tim Kleindienst, a little way back. I don't know if you know the FCSP fanzine Übersteiger.
I do not.
But they always had this schedule from for the whole season teams, and a short note to every club, and instead of naming the club itself. And the note for Heidenheim was always, "I only know Schnatterer." And so they couldn't write that now because Schnatterer is gone. With 35 years old, he puts the shoes on for Waldhof Mannheim in third league.
Oh,
Maybe a
crazy.
little
Wait.
for a little bit before retirement, he goes down into third league. How hard is it to lose him? He has been to Heidenheim for 13 years.
And like we know him as Mr. Heidenheim, right? Like he
Yeah,
was so
exactly.
definitive for us. Like he's really, you know, between him and Frank Schmidt, like they're the ones that have been the face of Heidenheim for so long and have made the team what they are today. So I mean, I guess, look, let's be real here. Even though Schnatti had a huge impact on FC Heidenheim, you know, he's really our guy. There's no denying over the past couple years, he just wasn't performing as well as he had in the past. And especially as the team's been going through this rebuild, it was very clear that the style of football that Mark Schnatterer played just wasn't really the style of football that the newer members of FC Heidenheim were playing. And I'll be honest with you, from my perspective, I love Mark Schnatterer, love the guy, wish we could let him ride the bench for a year and hopefully, you know, get up to the Bundesliga with him because I do think he's been integral to our team. But at the same time, last year, I thought the team played a lot better when he was sitting on the bench. And, you know, it was time to make a decision there about what his role in the team was going to be going forward. And I think, you know, I think we made the right choice. It's time to clean house. It's time to rebuild. It's if we do want to make a serious challenge for promotion, we're going to have to focus on our stronger, younger players who are ready to play that fast-paced football that you need to play in the top league. And, you know, Mark Schnatterer, he's 35. He's had a long career, but it's sad to see him go. I wish he didn't go to Mannheim the way he did. You know, I would have been very excited to just have him, you know, retire as an honor member of FC Heidenheim and join the team, maybe in a coaching capacity at some point. But if you're focused on the team's performance, like that's what you have to focus on.
Yeah, that's a re real professional kind of view. I think you can a little compare it to the person of Jan Philipp Kaller over here. We call him Schnecke. And yeah, he retired or left FC St. Pauli at least as a player during Corona season last summer. And so there was no way to say goodbye for the fans or anything. And he's also playing for I think Victoria Hamburg, but he stays in the club in a more background position. And I don't know, and he's a coach for the second women's team as well. So he stayed part of FCSP. Do you think Schnatterer, after he quits playing football for Mannheim, will he come back to Heidenheim and maybe, as you said, be a coach or in any other background position in the club?
Well, I mean, I would love to see that. I would like to think that, you know, Heidenheim, obviously, the city has developed a real affinity for Mark Schnatterer. They've adopted him as one of them. And I would like to think that that feeling goes both ways. But we'll see. I can't say for what Mark Schnatterer's professional aspirations are. I don't know how long he wants to continue playing football. Obviously, he feels he has another couple of seasons in him. So God bless. But I would personally like to see him come back to the fold eventually.
Yeah, I can imagine that. So those are two persons that we all that we really have to, had to discuss. Are there any other players leaving or coming to the club that you want to give a little note here?
Yeah, I mean, in terms of leaving, really, we just let go of a couple of youngsters who are in our academy and just weren't really fitting into the team. So there's no big news there. But I think in terms of incoming players, we got Tim Searsleben from VfL Wolfsburg. He's a defender who came up in their academy and was recently promoted to their first team, but didn't see a lot of action on the pitch. And we'll see what happens there. I know there's a lot of excitement around him. This is a very typical move for FC Heidenheim, which is a very player development focused team, to sort of pick out some talent that's just being underused somewhere and see what we can do with it and see if we can make something of it. So hopefully this will turn out for us like Niklas Dorsch did. So we'll see.
Yeah, you just said a typical Heidenheim thing. Typical for Heidenheim is also that you also already mentioned the name. The coach Frank Schmidt is there as, for now 14 years. He's like 12 years ahead of other coaches who are in their other in their clubs. The other clubs other coaches are like 2019 is the oldest working station for other coaches. What do you think, what kind of impact does Frank Schmidt have on Heidenheim, and will he always be there, or will there ever be a time when he says, okay, I made my time here and I want to try something else?
Yeah, it go coach for Mannheim or something, right? Yeah, I mean, like I love Frank Schmidt. Obviously, he's been the glue of the team for so long and has really made the team what they are today, to really put them in the position to make that challenge for promotion. You know, last season we didn't perform as well, and I heard some observers who maybe aren't as familiar with FC Heidenheim blame last season's performance on Schmidt. And I'll be honest with you, I think that's really unfair. I think Frank Schmidt has done a tremendous job guiding the team since he came on board in 2007, and I really think he's going to steer the ship as they rebuild. These things take time, and Frank Schmidt knows that. That's the bonus of having an experienced coach, is that he knows how to ride out those bumps. And for FC Heidenheim, which is a team that's focused on player development and working on getting a team to gel on a foundational level, that takes time. And I think Frank Schmidt knows that, but he's been very good at that. And obviously, we've seen some very excellent results from that approach. So I think as long as we keep going on that path, it's going to work out for us.
So neither the coach has changed, not any other position. So the clue to the success of Heidenheim is that you work stable, that you know what you know where you're coming from, and yeah, what your next steps can be, not pushing it too far. Is that correct?
Yeah, I think, you know, you look at some teams and they look for instant impact. They look for a big signing that's immediately going to pay off on the field, or, you know, something goes wrong and they're immediately going to switch their coach out. And I think Heidenheim has a very long-term strategy that is more about aligning their long-term vision with the sort of players that they're getting on the field and building that team cohesion that is going to be, like you said, stable and bring them those results over the long term, as opposed for, you know, to signing somebody and looking for impact within the first 6 games.
Yeah, that's the thing that we know Heidenheim for. That nothing is really happening. No big scandal. So, is there anything around the club? Because when I look headlines, I don't know how you follow Heidenheim headlines over there in Ontario or Toronto. Yeah, is there anything that we have to discuss around the club?
In terms of like around the club, I think Heidenheim again is thinking really long term. Right now, they're really focused on developing the stadium grounds. I don't know how inside baseball this is going to be, but if you've as you've been to the Voigt, you know it's like right up there on the Schlossberg. It's just steps away from the Schloss Hollenstein, which means there's not really a lot of parking. There's not a lot of room to move. And I know they're looking at ways to address that by improving their shuttle bus service and increasing access for pedestrians to the stadium. And I think, you know, focusing on these, you know, sort of structural improvements and that fan experience, so both the Heidenheim fans as well as away team fans can get up to the Schlossberg and enjoy the game is really that sort of long-term thinking that they're putting in of, you know, if we are going to go up, if we are going to be playing on a different level, then we have to make those sort of improvements that are going to make us a first league team. So other than that, yeah, on a similar note, we have a new sponsor come in. It's MHP, who's a division of Porsche based out of Baden-Württemberg. You know, I myself, I'm a big fan of seeing the Heidenheim businesses on the jersey. I liked seeing Hartman there. I like seeing Voigt there. I like when our mascot Polly was a Steiff teddy bear from Gingen. but again, I think this is a signal that FC Heidenheim is really thinking long-term strategy here and thinking about bringing in those more lucrative developments to make that serious challenge for promotion.
Yeah, in German we say Steine statt Beine, which would like be maybe translated to stones instead of bones. Like when you focus on the infrastructure instead of like signing big players.
Yeah. Yeah, and that's totally an FC Heidenheim approach, and that's been the case for so long, and that's how they've been able to progressively move up from those regional leagues to where they are now.
Mm-hmm. So let's have a little outlook for the end of this short conversation. What do you think? What are your expectations on Heidenheim in the upcoming campaign, which is always titled by German media as the best second league ever?
The second league's definitely an exciting place to be. In terms of the upcoming season, I think we got a lot of those really nasty growing pains out of the way last season, and a lot of those rebuild challenges we've addressed, and we're really starting to focus on getting that core together. I think we're in a good position to start making a serious run for promotion. So if we don't go up this year, I think we'd definitely be top third of the table with an eye towards promotion in 22-23.
Okay, wow, that's a huge expectations. but sure, why not? Just because big names are in the season now, that doesn't mean the first positions are set into stone.
Yeah, I mean, let me clarify. I don't think we're going to be top caliber. I don't think we're going to be come in first or second place by any means. I've seen what happens, and usually those top teams from the Bundesliga come down and they're playing a totally different brand of football. But I think we'll be hungry to get into that third relegation playoff again and see what we can do there.
Yeah, I mean, whenever big teams are in the league, it's always the case that there's one club who's a little of a surprise and fights together with the big clubs in the top four, top five. we'll see. When Heidenheim gets third, as you expect, who becomes promoted directly, and will HSV will be fourth again?
or they'll sink down. Like I think HSV expected to, be down for 5 minutes and then go back up. They might be with us for a lot longer. We'll see. I think Schalke is not the kind of organization that's going to rest on its laurels. But then again, last year they had a terrible season, so they might be the surprise, or Werder Bremen might be the surprise, or maybe Paderborn will decide that they're really Bundesliga material and will go up. So I can't say who's going to be at the top, because like you said, there's always going to be some surprises and some rebuilds that happen over the off season that you can't expect. But I would hope that FC Heidenheim does manage to keep the pace.
Okay. And final question, what do you expect where FC St. Pauli will finally sit?
Yeah. Well, I think FC St. Pauli let go of a lot of people over the summer, if I'm not wrong. And you have some new players, but they're coming up from the lower leagues, so you guys also have a bit of a rebuild going on. But my understanding is you're keeping your coach around a little longer, he's been there a year now. So that's a world record for you guys, right?
I wouldn't say that clearly, but yeah. I think the responsible persons are planning a long term with Timo Schulz, yeah.
Yeah. So I think there's some rebuild, but some stability. So I'd maybe place you somewhere mid-table, maybe seventh, ninth place, somewhere around there.
Yeah, I would totally buy that. Okay, Sarah, thank you for your time. Is there anything that we forgot to mention in this short conversation?
No, I think we covered it.
Okay, then thank you again. And yeah, all the best to you and over there in Ontario.
Well, thank you very much, Yannick. I appreciate you taking time to talk with me about FC Heidenheim. And I wish you and FC St. Pauli all the best for the upcoming season.
Same to you.
Okay, take care.
Take care. Und damit endet der fünfte Teil der Saisonvorschau Millanton Meets. In dieser Folge zu Gast waren Fadi, Anne und Sarah. Vielen Dank für die Gespräche. Ich möchte mich außerdem bedanken bei Kasche und Arni für die Ermöglichung und Umsetzung des grafischen Designs. In dieser Folge bei Arne für die Unterstützung in Sachen englischer Kommunikation und Transkription für das Blog. Bei Mike für Anmerkungen, Ratschläge und Support. Sowie bei Michael für Zuspruch und die Präsenz dieses Projekts in Social Media. Euch danke ich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit dem sechsten und siebten Teil von Millanton Meets.